Also du kennst das sicher, du kommst auf so eine Party, vielleicht, weiß ich, eine Einweihungsfeier von einem Freund oder so.
Oder so eine typische Firmenfeier, ja.
Genau, eine Firmenfeier. Und du kennst fast niemanden. Du stehst dann da, klammerst dich irgendwie an dein Getränk.
Als wäre es ein Rettungsring, ja.
Absolut, als wäre es dein verdammter Rettungsring. Und die Luft im Raum ist förmlich zum Schneiden dick. Diese typische, fast schon schmerzhafte, anfängliche Steifheit.
Mhm. Wo jeder eigentlich nur den Raum abscannt.
Richtig. Man sucht nach vertrauten Gesichtern, nach so einem sicheren Hafen irgendwie. Es ist echt dieses unausgesprochene kollektive Unbehagen, wenn völlig fremde Menschen in einen, naja, künstlichen sozialen Raum geworfen werden.
Ja, das ist purer Stress für unser Gehirn.
Total. Und dann passiert es. Irgendjemand, meistens so in der Mitte des Raumes, ergreift das Wort.
Mhm.
Die Art und Weise, wie er das tut, also mit dem perfekten Timing, so einer winzigen Kunstpause, einem Augenzwinkern, das löst plötzlich ein kollektives Lachen aus.
Und zack, die Stimmung kippt.
Genau, zack, der Raum atmet richtig aus. Du siehst förmlich, wie die Schultern der Leute runtergehen.
Ja, das ist eine ganz körperliche Reaktion.
Total. Und hast du dich jemals gefragt, warum auf jeder Party eigentlich immer diese eine Person im Mittelpunkt steht und warum die diese geradezu magische Macht über die Raumtemperatur hat?
Das ist eine fantastische Frage für unsere heutige Analyse.
Finde ich auch. Willkommen also bei The Deep Dive. Unser Ziel heute, wir nehmen uns eine scheinbar winzige Quelle vor und tauchen tief in die Mechanik unserer sozialen Währung ein.
Genau. Und unser Quellenmaterial wirkt auf den ersten Blick echt extrem kurz.
Ja, das stimmt. Es ist eigentlich nur ein kleines, sechszeiliges Gedicht aus der Versschmiede von Horst Winkler. Aber, und das ist das Spannende, wir werden dieses kleine Gedicht heute als eine regelrechte psychologische und soziologische Fallstudie behandeln.
Darauf freue ich mich schon.
Sehr gut. Ich trage das Gedicht mal eben in seiner Gänze vor. Stell dir beim Zuhören genau diese angespannte Partysituation vor, die wir gerade beschrieben haben. Also, hier ist es.
Schieß los.
Wohlgelitten ist ein Mann, der sehr lustig reden kann. Tut er es auf einem Feste, zur Erheiterung der Gäste, macht er sich erst recht beliebt, weil es sowas selten gibt.
Wow. Ja, das bringt es auf den Punkt.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Diese Fähigkeit, also dieses lustig reden zu können, das fungiert in diesen ersten Zeilen wie so eine Art, naja, unsichtbares VIP-Ticket für das gesellschaftliche Leben, oder?
Absolut. Das ist...
Es ist eben nicht einfach nur so eine nette Charaktereigenschaft, die man zufällig hat. Es ist ein hochaktives, fast schon taktisches Werkzeug. Der humorvolle Mensch schiebt dieses rote Samtseil des sozialen Lebens einfach beiseite.
Was hier echt faszinierend ist, ist direkt die Wahl dieses allerersten Wortes, wohlgelitten.
Mhm, das ist ja ein etwas älterer Begriff, ne?
Genau. Das ist ein wunderbar präziser, wenn auch etwas angestaubter Begriff. Aber er geht eben weit über bloße Toleranz hinaus. Ich meine, wenn jemand wohlgelitten ist, dann wird seine Präsenz im Raum nicht nur so hingenommen.
Sondern?
Sie wird aktiv gewünscht. Es ist ein... Zustand der echten sozialen Resonanz. Und der Text, das ist das Geniale daran, etabliert sofort eine unmissverständliche Ursache-Wirkungsbeziehung.
Ah, okay. Also Status durch Fähigkeit.
Richtig. Dieser begehrte Status ist hier absolut keine Frage von Reichtum oder Aussehen oder von mir aus Abstammung. Er ist direkt an diese rhetorische Kompetenz gekoppelt.
Die verbale Produktion von Humor ist also die Währung.
Exakt. Die Währung, mit der hier quasi sozialer Status eingekauft wird.
Aber Moment mal, da muss ich wirklich mal kritisch einhaken.
Okay, gerne.
Wenn wir uns das genau ansehen, ist das doch ein ziemlich harter Spiegel, der uns davor gehalten wird, oder? Der Text fokussiert sich ja wirklich ausschließlich auf das Reden.
Das stimmt, ja.
Was ist denn bitte mit dem Zuhören? Ich meine, in unzähligen Ratgebern für emotionale Intelligenz wird uns doch immer gepredigt, dass die wahren Meister der Empathie eigentlich die guten Zuhörer sind.
Mhm, absolut, das liest man überall.
Aber dieses soziologische Modell hier, das behauptet im Grunde, wer den Raum unterhält und aktiv sendet, der gewinnt das Spiel. Das wirkt fast so, als würden wir als Gesellschaft einfach immer nur den Lautesten belohnen, während der stille Beobachter völlig unsichtbar bleibt, auch wenn der vielleicht viel mehr Substanz hat.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der führt uns direkt tief in die Mechanik von so Gruppendynamiken.
Okay, wie meinst du das genau?
Naja, auf einer individuellen Ebene, also sagen wir in einer tiefen Zweierbeziehung oder so, unter ganz engen Freunden, da ist der Zuhörer natürlich tatsächlich unersetzlich.
Ja, logisch.
Aber der Text spricht ja ganz bewusst von einem sozialen Gefüge, von einer Gruppe auf einem Fest. Und in einer Gruppe hat der aktive Redner eine ganz fundamentale strukturelle Funktion. Eine, die den bloßen Beobachter einfach in den Schatten stellt.
Weil er unterhält.
Nicht nur das. Der Unterhalter wird von der Gemeinschaft massiv belohnt, weil er etwas tut, was der stille Zuhörer penibel vermeidet. Er geht ein extremes soziales Risiko ein.
Ah, verstehe. Das heißt, er tritt bewusst aus dieser schützenden Anonymität der Masse heraus.
Ganz genau.
Ich meine, der stille Beobachter, der riskiert ja nichts. Der kann nicht scheitern, weil er ja den Mund hält. Aber derjenige, der das Wort ergreift, der macht sich im Grunde zur ultimativen Zielscheibe, oder?
Richtig. Wenn seine Anekdote nicht funktioniert, wenn die Pointe so völlig im Nichts verhallt,
oh Gott, ja,
dann ist er derjenige, der diesen sozialen Schmerz der peinlichen Stille ganz allein tragen muss.
Genau dieses unangenehme Grillenzirpen im Raum, das wir alle fürchten.
Ja, es ist eigentlich eine Form von emotionaler Schwerstaatsarbeit, die er da in dem Moment für den Rest der Gruppe übernimmt.
Das geht sogar noch weiter, wenn man es evolutionspsychologisch betrachtet.
Oh, jetzt wird's tief.
Ja, überleg mal. Das Herausstellen aus der Gruppe war für unsere Vorfahren immer mit absoluter Lebensgefahr verbunden.
Weil man dann gesehen wird?
Genau. Wer auffällt, der wird entweder vom Säbelzahntiger gefressen oder, fast noch schlimmer, vom Stamm verstoßen.
Krass, das stimmt.
Wenn dieser Mann heute also auf einer Party aufsteht und die Aufmerksamkeit komplett auf sich zieht, dann überwindet er eigentlich einen tief verwurzelten biologischen Instinkt. Und die Gruppe spürt das.
Die Gruppe spürt dieses Risiko absolut instinktiv. Sie belohnt ihn nicht nur für die neurologische Ausschüttung von Glückshormonen durch das Lachen, sondern eigentlich für seinen Mut. Für den Mut, diesen Status quo der sozialen Stagnation einfach aufzubrechen.
Wow, das ist ein hervorragendes Bild. Also, man kann sich diese anfängliche Steifheit auf der Party fast wie so einen industriellen Hochdruckkessel vorstellen.
Ein sehr passender Vergleich, ja.
Ja, also diese soziale Unsicherheit, diese ständige Überlegen, wie wirke ich, was soll ich sagen, wo stecke ich verdammt nochmal meine Hände hin, das produziert ja echten messbaren Stress. So eine unsichtbare Wolke aus Cortisol im Raum.
Genau das ist es.
Und der lustige Redner ist in diesem Moment echt die einzige Person im Raum, die weiß, wie man dieses Ventil bedient. Er lässt den Druck einfach ab, ohne dass der Kessel explodiert.
Richtig. Und das bringt uns eigentlich von der Tat an sich zu dem Raum, in dem das Ganze stattfindet.
Ah, du meinst die nächste Zeile.
Genau. Von diesem generellen Status des Mannes verlagert sich die Betrachtung im Gedicht nun auf den ganz spezifischen Anwendungsbereich. Der Text sagt ja, tut er es auf einem Feste zur Erheiterung der Gäste.
Die Bühne ist also das Fest und das ist bestimmt kein Zufall.
Definitiv nicht. Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, müssen wir uns mal kurz die soziologische Architektur von so einem Fest ansehen.
Okay.
Ein Fest ist ja kein natürlicher Raum. Es ist eine extrem künstlich erschaffene temporäre Blase. Ich meine, da werden Menschen aus völlig unterschiedlichen Lebensrealitäten aus ihrem Alltag gerissen.
Und einfach in einen Raum gesperrt.
Genau. Oft mit dieser furchtbaren, unausgesprochenen Erwartung, jetzt gefälligst eine gute Zeit zu haben.
Oh ja, Spaß auf Kommando. Das Schlimmste.
Richtig. Und ohne einen Katalysator ist das erstmal nur eine ziemlich sterile Ansammlung von isolierten Individuen.
Und der Redner liefert genau diesen Katalysator.
Exakt. Er sorgt für die soziale Synchronisation.
Diese Synchronisation ist echt faszinierend. Ich meine, wenn 50 Leute über denselben Gedanken lachen, dann passiert da ja wirklich was Physisches im Raum.
Absolut.
Für den Bruchteil einer Sekunde atmen die alle im gleichen Rhythmus, deren Gehirne feuern exakt die gleichen Signale ab.
Er verwandelt diese isolierten Individuen für einen kurzen Moment wieder in einen homogenen Stamm, ja?
Ja, aber weißt du, das wirft für mich echt eine entscheidende Frage nach der wahren Motivation auf.
Okay, inwiefern?
Naja, wir wissen jetzt, wie das Ventil funktioniert und warum der Druck abfällt. Aber warum zum Teufel bedient er das Ventil überhaupt? Ist das wirklich reiner Altruismus? Ich meine, der Text formuliert das ja wahnsinnig edel zur Erheiterung der Gäste.
Klingt sehr selbstlos, ja.
Eben. Das klingt, als würde er sich quasi selbstlos opfern, nur um anderen eine Freude zu machen. Ich muss da aber also unweigerlich an so einen Magier auf einer Kinderparty denken.
Ah, das ist ein interessantes Bild. Lass uns das mal weiterdenken. Was treibt den Magier denn an?
Genau das ist die Frage. Stell dir diesen Magier vor. Er schwitzt da in seinem etwas zu engen abgetragenen Smoking. Er arbeitet richtig hart. Er zieht das Kaninchen aus dem Hut.
Mhm.
Tut er das wirklich nur aus reiner, uneigennütziger Nächstenliebe? Weil er dieses unschuldige Lächeln der Kinder so liebt?
Oder ist da vielleicht was anderes im Spiel?
Richtig. Ist da nicht eher ein gewaltiges, ziemlich hungriges Ego am Werk? Braucht er diesen Applaus, das laute Staunen im Raum, einfach um sich selbst zu validieren?
Ja.
Und wenn wir das jetzt mal auf unseren Redner auf dem Fest übertragen, ist diese Erheiterung der Gäste am Ende vielleicht nur ein extrem clever verpackter Egoismus?
Das berührt echt eine der ältesten philosophischen Debatten über menschliches Verhalten.
Egoismus versus Altruismus, ja.
Genau. Auf der Oberfläche beschreibt der Text ganz klar eine Dienstleistung. Er erheitert die Gäste, Punkt. Aber psychologisch betrachtet existiert reiner Altruismus in solchen sozialen Dynamiken eigentlich so gut wie nie.
Sondern?
Es ist vielmehr eine hochkomplexe, völlig symbiotische Beziehung. Die Gäste brauchen ihn geradezu verzweifelt. Sie brauchen jemanden, der sie aus ihrer sozialen Unbeholfenheit erlöst.
Der ihnen erlaubt, einfach mal die Deckung fallen zu lassen.
Exakt. Er rettet ihnen buchstäblich den Abend. Aber, und das ist das Wichtige, im Gegenzug braucht er die Gäste mindestens genauso sehr.
Weil, weil ein Witz ohne Publikum am Ende ja nur ein trauriges Selbstgespräch ist.
Richtig. Seine Fähigkeit hat absolut keinen Wert in einem luftleeren Raum.
Ah, ich verstehe.
Sein Ego wird durch ihre Reaktion direkt genährt. Wenn sie lachen, dann spiegeln sie ihm seinen eigenen Wert wider. Sie validieren seine Existenz in diesem Raum, in diesem Moment.
Es ist im Grunde eine knallharte, aber wunderschön funktionierende Transaktion, oder?
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Er absorbiert die ganze soziale Anspannung des Raumes, metabolisiert sie sozusagen in Humor und die Gäste bezahlen ihn dafür mit sofortigem sozialem Status.
Mit purer Aufmerksamkeit und Bewunderung. Und beide Seiten verlassen diese Interaktion am Ende reicher, als sie hineingegangen sind.
Es ist fast schon ein unsichtbarer Vertrag, der in der allerersten Sekunde unterschrieben wird, in der er zur Pointe ansetzt.
Mhm.
Und die Währung, in der dieser Vertrag ausgezahlt wird, die bringt uns jetzt echt zum ultimativen Kern dieses Gedichts.
Zu den letzten beiden Zeilen, ja.
Genau. Denn wenn der Nutzen für beide Seiten so gigantisch ist, warum macht das dann nicht einfach jeder?
Mhm. Lass uns den Blick mal auf die Endzeilen richten. Macht er sich erst recht beliebt, weil es sowas selten gibt?
Mhm, die Seltenheit.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Denn das Gedicht verlässt hier die reine Soziologie und betritt plötzlich voll die Welt der Ökonomie.
Das stimmt. Und das wirft echt eine wichtige Frage auf. Eine Frage, die überhaupt erst das Fundament seiner extremen Beliebtheit erklärt.
Angebot und Nachfrage, genau. Diese extreme Steigerung. Ich meine, er wird ja nicht nur akzeptiert, er macht sich, Zitat, erst recht beliebt. Das resultiert eben nicht primär aus der Tat an sich, sondern aus diesem ökonomischen Gesetz von Angebot und Nachfrage.
Humor ist hier also ganz klar einem Knappheitsprinzip unterworfen.
Exakt. Aber warum eigentlich? Das Werkzeug an sich, also die Sprache, die steht doch jedem zur Verfügung. Jeder Mensch auf diesem Fest hat theoretisch die Fähigkeit zu sprechen.
Ja, klar. Und jeder hat in seinem Leben schon mal irgendwas Lustiges erlebt oder einen Witz gehört.
Richtig. Das theoretische Angebot an Unterhaltern in so einem Raum voller Menschen müsste also eigentlich gigantisch sein.
Tja, aber die Theorie ist eben nicht die Praxis.
Nein, überhaupt nicht.
Ich finde, es ist ein bisschen wie das Führen eines Orchesters. Stell dir vor, du dirigierst ein Orchester, bei dem du die Musiker noch nie in deinem Leben getroffen hast. Du besitzt keine Notenblätter und obendrein trägst du eine verdammte Augenbinde.
Ein großartiges Bild.
Viele Menschen können sich natürlich hinstellen und einfach wild mit den Armen fuchteln und Geräusche machen.
Und sehr viele halten sich dabei selbst für großartige Dirigenten des Humors.
Oh ja, das kennen wir alle. Aber aus dieser kakophonen Masse an Individuen, an Stimmungen und diesen furchtbaren potenziellen Fettnäpfchen so eine harmonische Melodie des Lachens zu erzeugen, und zwar ohne dass auch nur eine einzige Geige schräg klingt.
Das ist extrem schwer.
Das ist eine Kunstfertigkeit, die unfassbar selten ist.
Absolut. Und diese Metapher des blinden Dirigierens, die trifft die kognitive Realität dieser Situation auch wirklich perfekt. Wir unterschätzen echt massiv, was im Gehirn dieses Mannes in Millisekunden eigentlich ablaufen muss.
Weil es eben nicht reicht, mir nur einen Witz parat zu haben.
Es reicht nicht im geringsten aus, einfach nur ein bisschen witzig zu sein. Er muss den Raum lesen.
Mhm.
Er betreibt da in Echtzeit eine unfassbar komplexe demografische und emotionale Analyse. Er muss sich fragen, wer steht da überhaupt? Welche Altersgruppen? Welche kulturellen Hintergründe haben die Leute?
Und wo liegen die Fettnäpfchen? Ne?
Genau, wo liegen die unsichtbaren, die schmerzhaften Grenzen dieser einen spezifischen Gruppe? Er muss den perfekten gemeinsamen Nenner finden, der die gesamte Gruppe vereint.
Oder auch nur ein einziges Individuum durch eine unpassende Bemerkung irgendwie zu isolieren oder im schlimmsten Fall zu beleidigen.
Richtig. Und das alles passiert in Bruchteilen von Sekunden, während er bereits spricht.
Das ist kognitiver Hochleistungssport. Er muss diese winzigen Mikroexpressionen in den Gesichtern der Zuhörer lesen.
Sein Timing sofort an ihre Reaktionen anpassen.
Ja.
Er muss wissen, wann er genau diese dramatische Pause setzen muss und wann er das Tempo wieder anzieht. Ein falscher Schritt, eine falsch eingeschätzte Grenze.
Und es knallt.
Und er zerstört nicht nur seinen eigenen mühsam aufgebauten Status, sondern er wirft die ganze Gruppe eigentlich in eine noch tiefere, unangenehmere Steifheit zurück als zuvor. Also die Fallhöhe ist doch gigantisch.
Sie ist enorm. Und genau diese immense Fallhöhe, gepaart mit dieser extremen kognitiven und emotionalen Anforderung, die erzeugt diese Seltenheit.
Weil sich das kaum einer traut.
Genau. Wirkliche rhetorische Brillanz erfordert eine so seltene Kombination aus Empathie, aus Verarbeitungsgeschwindigkeit, Mut und sprachlicher Präzision, dass die allermeisten Menschen einfach kläglich daran scheitern.
Mhm. Sie erzählen den Witz dann zu früh?
Ja, oder sie übersehen die Stimmung im Raum komplett. Sie werden unangemessen.
Cringe pur.
Und weil dieses Scheitern so allgegenwärtig ist, wir alle haben das schon erlebt, leuchtet der Erfolg des einen am Ende umso heller.
Verstehe.
Der Marktwert dieser Fähigkeit schnellt wirklich ins Unermessliche. Gerade weil das Angebot an Menschen, die das absolut fehlerfrei beherrschen, eigentlich gegen Null tendiert.
Die Seltenheit ist also quasi der Multiplikator für seinen Status.
Ganz genau.
Ich meine, wenn jeder diese magische Fähigkeit hätte, den Raum perfekt zu lesen und zu erheitern, dann gäbe es ja keine besondere Belohnung mehr dafür.
Es wäre völlig wertlos.
Es wäre eine total inflationäre Währung. So alltäglich, wie wenn man jemandem, naja, einfach ein Glas Wasser reicht.
Richtig. Erst die Tatsache, dass so viele den Versuch wagen und dann richtig abstürzen, verleiht ihm diese beinahe königliche Aura auf dem Fest.
Wir verzeihen dieser Person dann vielleicht sogar andere richtig eklatante charakterliche Schwächen, oder? Einfach nur, weil sie uns diese unglaublich seltene, kostbare Erleichterung verschafft.
Ja, das passiert sehr oft. Der Unterhalter hat einen Freifahrtschein.
Wahnsinn. Also was bedeutet das alles? Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und das große Ganze betrachten, es ist schon echt bemerkenswert, wie unfassbar präzise dieses winzige Konstrukt von Horst Winkler unsere soziale Realität abbildet.
Ja, in nur 6 Zeilen.
Es zeigt uns wirklich einen perfekten Kreislauf menschlichen Verhaltens. Es beginnt mit einer spezifischen Fähigkeit, die extrem viel Mut erfordert, ein soziales Risiko einzugehen.
Mhm.
Und dieser Mut, angewendet im hochgradig künstlichen und angespannten Umfeld eines Festes, der erschafft überhaupt erst das Kollektiv. Einfach indem er die Gruppe emotional synchronisiert.
Und weil das kognitiv wie emotional ein so gefährlicher, komplexer Drahtseilakt ist, reguliert das Prinzip der Knappheit am Ende die Belohnung.
Wer das seltene Monopol auf das echte Lachen hält, der kontrolliert im Grunde die soziale Dynamik des gesamten Raumes.
Ist wirklich ein total destilliertes Modell davon, wie wir Wert in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen beimessen. Wir tauschen dort einfach Status gegen emotionale Entlastung.
Und genau das ist Wissen, das eben nicht nur in der Theorie wahnsinnig spannend ist. Das ist etwas, das du, also du als Zuhörer, direkt in der Praxis beobachten kannst. Wir möchten dir heute nämlich noch eine kleine Aufgabe mitgeben.
Oh ja, die Feldstudie.
Genau. Wenn du das nächste Mal auf einer Firmenfeier bist oder vielleicht bei einem Dinner mit Bekannten.
Oder eben auf einer Party, auf der du kaum jemanden kennst.
Lehn dich einfach mal einen Moment zurück und beobachte diese Mechanik ganz bewusst.
Wenn diese unausweichliche anfängliche Steifheit den Raum so richtig im Griff hat, achte mal genau darauf, wer dieses soziale Vakuum füllt.
Und beobachte dabei nicht nur den Redner selbst, analysiere den ganzen Raum. Achte mal darauf, wie sich die physische Realität der Gäste verändert.
Die Körpersprache, genau. wie sich verkrampfte Körperhaltungen plötzlich lösen, wie so flackernde, unsichere Blicke sich plötzlich auf einen zentralen Punkt im Raum fokussieren.
Und wie das kollektive Lachen aus so einer Gruppe von Fremden für einen kurzen Augenblick eine echte Gemeinschaft formt. Du wirst echt sehen können, wie dieser unsichtbare Vertrag in Echtzeit verhandelt und unterschrieben wird.
Du kannst zuschauen, wie soziale Währung live geprägt wird.
Absolut. Aber bevor wir dich heute entlassen, möchte ich dir noch einen allerletzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Bin gespannt.
Einfach einen Gedanken, über den du mal in Ruhe nachgrübeln kannst, wenn du vielleicht genau auf dieser nächsten Party so an deinem Getränk nippst und das Treiben beobachtest.
Okay.
Wir haben jetzt extrem detailliert herausgearbeitet, dass die immense Beliebtheit dieses Mannes, also seine geradezu magische Macht über die Gruppe, fast ausschließlich auf diesem einen ökonomischen Prinzip basiert.
Seiner Seltenheit.
Genau. Seine Fähigkeit ist extrem selten. Seine Macht beruht eigentlich auf einem absoluten Monopol in diesem spezifischen Raum. Aber, und das ist der Punkt, wenn sein gesamter Status, sein Thron sozusagen, derart stark von genau dieser Knappheit abhängt,
ja,
wie unglaublich zerbrechlich ist dieses Konstrukt dann eigentlich? Stell dir mal folgendes Szenario vor.
Okay, ich bin dabei.
Unser wohlgelittener Mann steht da im Zentrum. Er hat die Gruppe perfekt synchronisiert. Er erzählt seine absolut brillant getimte Anekdote. Und die Gäste hängen völlig gebannt an seinen Lippen. Er sonnt sich so richtig in der transaktionalen Bestätigung.
Der König des Raumes.
Genau. Und in exakt diesem Moment geht die Tür auf und ein zweiter Redner betritt den Raum.
Oh.
Jemand, der vielleicht noch einen Hauch schneller ist, noch charismatischer, noch ein kleines bisschen präziser im Lesen der Emotionen.
Das verändert alles.
Was passiert in genau diesem Moment mit der Gruppendynamik? Entsteht dann augenblicklich ein gnadenloser, unausgesprochener, rhetorischer Wettkampf um dieses Monopol der Aufmerksamkeit?
Ein Alpha-Tierkampf der Unterhalter.
Genau. Kommt es zu einem intellektuellen Duell, bei dem der Raum quasi gezwungen ist, sich für einen neuen König zu entscheiden? Oder, und das ist die andere Möglichkeit, ist die menschliche Kapazität für Erhalterung am Ende vielleicht groß genug, dass auf so einem Fest doch Platz für zwei Dirigenten des Humors ist?
Eine fantastische Frage.
Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal in die Gesichter einer lachenden Gruppe blickst. Und damit verabschieden wir uns für heute aus der Tiefe unseres heutigen Deep Dives. Bis zum nächsten Mal.